Ich freue mich, dass Sie von dem zweiten Gottesdienst heute Gebrauch machen. Wir hatten einen sehr schönen Konfirmationsgottesdienst eben. Das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass uns Jesus, der Herr, führen kann. Dass wir alle sprechen können, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wir singen miteinander vom Lied Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel, 511, die Verse 1 bis 3. Reden im Gebet. Lieber himmlischer Vater, du weißt, wie oft wir müde und gebeugt sind. Und dann haben wir gar keine Kraft mehr. Dann wollen wir aufstecken und ziehen das alles nicht mehr durch. Und da bitten wir dich jetzt, stell uns wieder auf den Boden, wo wir neue Kraft kriegen. Du weißt auch, wer in unserer Mitte das jetzt ganz besonders braucht. Wir wollen doch nicht Menschenworte und Menschenideen und Menschenansichten hören, sondern sprich durch dein Wort jeden von uns an. Dass wir ganz neu wissen, du trägst uns, du hältst, du führst, du öffnest verschlossene Türen, du lässt uns nicht umkommen und du führst uns dorthin, wo wir deine Siege erleben. Nimm du diesen Gottesdienst und mach daraus etwas zu deinem Lob. Und nimm unser Leben und mach daraus etwas zu deinem Lob. Und nimm du diese Stunde dieses Gottesdienstes und mach daraus etwas zu deinem Lob. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Herr, du bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Beim Bibellesen ist so gut, dass das nicht theoretische Leitsätze sind, sondern immer Erzählungen aus dem Leben. Und da sehen wir vor uns Menschen wie wir, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, wir sind froh für jedes Luftloch. Da drüben zieht es immer nicht, wenn die darüber sitzen, die zugängstlich sind, und die anderen, die Frischluft brauchen, darüber, dann bleiben alle gesund und keiner kommt hier um. Es war vorher eine volle Kirche, nur wenn Sie merken, dass es mal, dann wissen Sie immer, hier an die Frischluft sei. Die lassen wir offen auf dieser Seite. Ich lese aus 1. Samuel 17, Vers 20, wenn Sie in Ihrer Bibel aufschlagen. 1. Samuel 17, Vers 20. Geschichte von dem jungen David, der seine Brüder besucht. 1. Samuel 17, von Vers 20 ab. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zum Lager. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum Kampf, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zu dem Heer, kam hin und fragte seine Brüder, ob's ihnen gut gehe. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, von dem Heer der Philister, und redete dieselben Worte, und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, um Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will ihm seines Vaters Haus frei machen von Lasten in Israel. Steuerfrei. Das heißt das. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher, das und das wird man dem geben, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte, ist für all die nichts Neues, die ältere Geschwister haben, mit den Männern wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal. Und als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, seinetwegen, also wegen des Goliaths, lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht, also er selbst, wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Das ist ein Karate-Spezialist, der Goliath. Das ist ein, wie heißt der, der Horror Kong Kong oder wie so ein. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hüte die Schafe deines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt, legte ihm einen Panzer an, und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente. und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn. Denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögel unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast, heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister, heute den Vögeln unter dem Himmel und den Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Herr, erkläre uns dieses Wort, dass wir es begreifen. Amen. Ja, das ist typisch für die Bibel, dass sie zeigt, wie man stark, groß und mutig wird. In unseren Köpfen gibt es Vorstellungen, dass man, um etwas erreichen zu können, zuerst ein gewisses Alter haben muss, über nötige Erfahrung verfügen muss. Ich möchte jetzt denen, die erwachsen sind und bewährte Leute sind, nicht zu nahe treten, aber in meiner Bibel steht verschiedentlich der Satz, niemand verachte deine Jugend. Da werden sogar junge Leute ernst genommen. Ich vermute, dass der David kaum viel älter war als 14 Jahre alt. Was will denn da einer, da ist er noch grün, der kann doch nichts erreichen. Und Gott kann Menschen gebrauchen, auch wenn ihnen die Befähigung fehlt, die wir für wichtig und wesentlich ansehen. Mir gefällt der David ja, weil er so ein natürlicher, schlichter junger Mann des täglichen Lebens war. Ich meine, dass er für unsere jungen Leute heute wieder ein Leitbild werden kann. Er spielte leidenschaftlich gern Gitarre. Nicht, dass Sie meinen, seine Harfe wäre so ein großes Möbel gewesen, wenn er draußen war in der Natur, dann war das ja eine handliche Gitarre, so wie man damals das hatte. Und da sang er seine Psalmlieder. Und dann war er sehr begeistert für das Grüne. Die Partei der Grünen gab es damals nicht. Ich weiß auch nicht, ob sich David dazu geschlagen hätte. Ich glaube kaum. Aber er war für das Grüne, für das Schöne. Er liebte die Tiere und dafür kämpfte er. Da war er ganz stolz, dass er sein Leben riskieren kann für ein armes Schäflein. Das ist ein schöner Zug an David. Und er war ein junger, braun gebrannter Knabe, der gerne durch die Wälder streifte und über Zäune sprang und dem das Leben gefiel, so wie man es hatte. Aber das, was die Bibel jetzt für wichtig ansieht, ist nicht dieses Äußere. Er hat einen Bund mit Gott gemacht. Die meisten Menschen meinen, man müsse mit Gott nur so ab und zu einen Gedanken haben. Das ist zu wenig. Ein Bund, ein Liebesverhältnis, das in der Treue besteht. Davon hat David oft gesprochen. Er hat sein Leben ausgeliefert. Und wenn wir am Anfang dieses Gottesdienstes dieses Wort aus dem von David gedichteten Psalm 23 gehört haben, da steht das ja drin. Gott ist mein Chef, mein Boss, der Herr ist mein Hirte. Ich habe einen starken König, von dem ich mich binden lasse und der mich an die Leine nimmt. Das steht doch hinter diesem Bild vom Hirten. Das war David wichtig. Ich will mich nicht mehr selber kommandieren. Gott soll mein Hirte sein, dem ich gehöre und der mich führt. Und das macht ihn mutig. Darüber will ich jetzt zuerst einmal reden. Sehe, wie heute in unserer Welt die Angst umgeht. Die Angst ist zur Geißel des 20. Jahrhunderts geworden. Man spricht nicht darüber. Die, die als mit uns in die Einsätze gehen, wenn wir auf die Fußgängerzone treten und dort unten Lieder singen oder im Park ein paar Kurzansprachen halten, wenn wir von der Angst reden, wie viele Leute da heute zuhören. Die Angst, die kann man nicht wegdrücken und über die Angst darf man gar nicht reden, die wird verdrängt heute. Wer will das einem anderen überhaupt anvertrauen, dass man Angst hat? Und der junge David, ein Mann des Glaubens, kommt ins Lager des Heeres, dort sind doch alle die großen Leute. Der Heerbann Israels, das war eine würdige Versammlung. Ich schaue voll Achtung und Ehrerbietung an diesen wackeren Leuten herauf. Das ist ein bisschen mehr als nur Volkssturm gewesen. Wenn die Trompete in Israel erschallte, dann kamen die Bossen, dann nahmen sie die Waffen und dann wurde das Land verteidigt. Das war der Einsatz der Edlen und Treuen, die für die Schwachen eintraten, die für das Recht eintraten, die ihr Leben gerne geopfert haben. Damals spüren wir auch noch in diesem biblischen Bericht, wie genau exakt hier historisch berichtet wird. Nur, dass Sie nie denken, die Bibel wäre nicht ein ganz verlässliches Buch, das uns auch in Geschichtsdingen unsagbar viel sagen kann. Wir sind am Übergang von der Stein- zur Eisenzeit. Und darum hat der Goliath als ein Einzelkämpfer der Philister den nötigen Eisenpanzer. Die Israeliten haben das nicht. David hat kein Schwert. Nur der König Saul hat Eisenwaffen. In Israel war man in dieser Kunst noch nicht ausgebildet. Das hatten die Philister. Die Forscher haben ja herausgebracht, dass die Philister ein ganz interessanter Volksstamm waren, die vom Norden zugewandert waren, erschütternderweise wahrscheinlich ein arischer Stamm, der gegen die Juden kämpft. Uralte Rivalität hier unten, größer als die Israeliten waren. Wenn man die Maße nimmt, kommt man bei Goliath etwa auf 2,60 Meter. Wir haben aber immer wieder die Erwähnung, dass es verschiedene Faustkämpfer gab, Einzelkämpfer unter den Philistern der Bibel, die über 2 Meter groß waren. Besonders starke Leute, durchtrainierte Leute. Und nun kommt David, der 14-jährige Junge, hinauf ins Lager Israels und er sieht, wie die starken Männer, die er ja bewundert, da sitzen und den Kopf hängen lassen. Natürlich, der Goliath, der lästert, der schreit und höhnt und wenn da einer heute so loslegt, das ist mir so für heute geschrieben. Das Kennzeichen unserer Generation ist doch, dass die meisten Menschen sagen, die Erwachsenen, dass sie sich eingraben und sagen, was machen wir über diesen Zeiterscheinungen, wir haben keinen Mut mehr, was soll denn noch geschehen? Ratlos, wenn sie heute ihr Bild am Sonntag zur Hand nehmen, ist die Demokratie Spaniens noch zu retten? Da müssen nur 30 Hansel kommen und Revolver in die Tasche nehmen. Dann verkriechen sich die wackersten Männer unseres Volkes und haben Angst. Jetzt ist alles verloren, jetzt ist der Untergang da. Angesichts der technischen Bedrohung, angesichts der Umweltbedrohung, der wirtschaftlichen Nöte. Es kann bloß noch ganz dunkel kommen in der Zukunft. Und da gefällt mir dieser David, dass er sagt, es soll keinem das Herz in die Hosentasche fallen. Es entfalle keinem das Herz. Es rutsche keins darunter. Sondern bleib doch mal ganz tüchtig auf dem Boden stehen. Das sind glaubende Menschen. Ich bin immer dafür, dass Christen nie das Angstgeschrei mitmachen sollen. Ich finde das grausam, wenn auf den Kanzeln unserer Tagen mit eingestimmt wird in dieses Geheul des nahen Weltuntergangs unter Bedrohung. Lass das andere tun. Christen wissen, dass Gott uns noch sehr viel Möglichkeiten gibt, auch Einfluss zu nehmen in das Geschehen dieser Welt. Das will ich gerade sagen, weil es hier um die Tat des Glaubens geht. Wie kommt denn David zu seinem Mut? Wie kann er denn das sagen? David kann das sagen, weil er weiß, Goliath hat das Heer Gottes gelästert. Er weiß, es geht da nicht um ein Privatgeplänkel. Es geht da nicht um unsere Interessen. Sondern schließlich hat der Goliath sich an Gott vergangen. Das macht ihn mutig. Ich habe nicht für alle Geplänkel unserer Zeit eine Verheißung meines Gottes einzutreten. Ich glaube auch nicht, dass Christen in allen Dingen mitschreien sollen. Ich weiß auch nicht, ob sie immer den Durchblick haben, für alle Tagesfragen unbedingt Lösungen anzubieten. Aber es gibt in unseren Tagen ganz konkrete Dinge, wo Christen gerufen sind, für die Ehre Gottes zu streiten und hinzustehen. Davon reden wir. Da gibt es Punkte, wo die Gebote Gottes getreten werden, wo es um Wahrheit geht, wo es um Recht geht. Es entfalle keinem das Herz. Das war für David klar, Gott hat doch dieses Volk einmal geführt aus Ägypten, dann ist doch sein Volk nicht einfach verloren. Dann wird doch nicht einer daherkommen können und plötzlich die ganzen Zusagen Gottes wegwischen können. Es ist so wichtig, dass wir in solchen Augenblicken genau fragen, kann ich die Verheißungen und Versprechungen Gottes auf mich hier beziehen? Und das tut ja David. Er sucht, was hat Gott diesem Volk Israel zugesagt? Was ist versprochen? Worauf kann ich mich gründen? Worauf kann ich mich verlassen? Und dann weiß er, das ist Gottes Sache, das ist nicht seine Sache, das ist nicht in seinem Kopf ausgedacht. Hier geht es um den Bestand der Führung Gottes und der Geschichte, die er begonnen hat. Und dann weiß David, auf Gott kann man sich ganz verlassen, ganz verlassen. Dann geht er dem brüllenden Goliath entgegen. Der steht da und schreit ihn an mit seiner ganzen Stimme. Was macht der David? Er nimmt all das, auch vielleicht seine Angst, die er doch noch wo fühlt, und wirft sie weg in den Mülleimer. Die braucht er nicht mehr. Er hält sich an den lebendigen Gott. Er weiß, Gott hat sich an mich gebunden. Ich darf etwas tun. Es wird ein paar Mal erwähnt, viermal in diesem Bericht von 1. Samuel 17, wie schwer die Rüstung Sauls war. 57 Kilogramm, wenn Sie es umrechnen. Die hatten wahrscheinlich noch nicht die feine Verarbeitung des Eisens zu Stahl in der damaligen Zeit. Darum war das tüchtig schwer. Und dann wird erwähnt, außer diesen 57 Kilo, die er an seinem Panzer trug, hatte er noch eherne Beinschienen und einen ehernen Helm. Dieses Wort Ehren ist in diesem Bericht, in diesem Umbruch Steineisenzeit, genau noch in Bewunderung gesprochen. Ehren, Ehren, immer noch mal. Davor hatte man Angst, das war unüberwindlich. Ach, es gibt doch nichts Modisches, was für den Glauben unüberwindlich ist. Ich weiß gar nicht, in welche Situation Gott sie hineingestellt hat, aber ich denke, sie verstehen, wo das in ihrem Leben ihnen konkret weiterhilft. Ich darf auf die Verheißungen Gottes mich verlassen. Keinen Augenblick hat sich David getäuscht, wie gefährlich das war. Er hat das dem Goliath offen zugegeben. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Unsere Mutter hat verlangt, dass wir das auswendig lernen als Kinder. Ich danke ihr heute noch dafür. Wenn man es weiß, Schwert, Spieß und Schild, und was war das für ein unheimliches Schwert? Ein Schwert, das Tod und Verderben bringt. Spieß und der Schild, der unüberwindlich ist. So trittst du mir entgegen. Das sind doch die Situationen, in die die Gläubigen Gottes geraten, wo man sagt, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich weiß nur, dass Gott viel tausend Weisen hat zu retten aus der Not. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich möchte Sie fragen, ob Sie wissen, ich stehe unterm Schutz Gottes. Das muss man wissen. David hat einen Bund mit Gott gemacht. Bei vielen Christen ist das bloß so eine Gefühlssache. Gott will das festmachen. Wir hatten heute Konfirmation. Ich durfte dort nur eine 8-Minuten-Predigt halten. Ich bin froh, dass ich bei Ihnen ausholen darf. Sie merken, wie mir mein Herz aufgeht über diese Geschichte. Das geht auch um eine Befestigung Gottes, dass der David sagen kann, ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Das wusste er. Nicht bloß, weil der Pfarrer mir die Hände aufgelegt hat, sondern weil die Hände Jesu auf meinem Haupt ruhen. Und wenn Sie wissen, Damals ist Jesus am Kreuz gestorben. Nein, für mich ist er am Kreuz gestorben, damit ich ihm heute diene und für ihn lebe. Darum ist ihm kein Ding unmöglich. Und dann können Christen, glaubende Christen, mutig, unerschrocken auftreten und wissen, lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Mir! Der 14-jährige Bursche sagt das. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Mutig, kühn und unerschrocken. Natürlich haben Christen Angst. Wir reden von der Angst. Aber Christen wissen, wie man Angst überwinden kann. Wenn David einem lästernden Goliath gegenüber getreten ist, dann wollen wir dem Lachen der Welt entgegentreten. Das interessiert uns doch nicht, ob heute Zeit ist zur Verkündigung des Evangeliums oder nicht. Das interessiert uns doch nicht, ob die Menschen glauben wollen oder nicht. Wir sehen Menschen, die verschmachten vor Furcht und wartender Dinge, die da kommen sollen und die die Verbindung zu Gott verloren haben und die nicht mehr wissen, dass Gott der Schutz der Geringen ist, der Armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter. Ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter, wie die Hitze in der Zeit der Dürre. Ich habe gestern die Nachricht bekommen, dass einer der Christen in Russland, der Bibeln empfangen und weitergegeben hat, zu 21 Jahren verurteilt wurde. Das gibt es heute. David vor Goliath. Lass den Satan wettern, mir steht Jesus bei. Und in die Fußstapfen sollen sie hineintreten und keine faulen Kompromisse machen. Das ist das Zweite. Das macht den David stark. Das ist so schlimm heute, wenn man immer meint, man könne nur stark sein in der großen Horde. Wenn 6, 8 junge Leute heute durch die Straßen laufen, dann sind sie stark zum Brüllen. Allein sind sie ganz schüchtern. Miteinander, mit anderen. Und das kommt dann so, wenn man sich in diesen Gruppen zusammengesellt, um dann das große Wort zu führen, da passt man sich ja immer an. Und das ist heute so viel an Kompromissen. Man macht auch im Glaubensleben so viel Kompromisse. Man hat das ja nie mehr im eigenen Gewissen durchgestanden, was man wirklich glaubt. Wie ein Chamäleon. Man passt sich an die Form an und an die Modemeinung und sucht ein theologisches Buch, das seinem Geschmack entspricht. Und dann hat man das Richtige, was man haben will. David ist ein Einzelgänger. Christen sind immer Einzelgänger. Sie schließen sich zur Gemeinde zusammen und zur Bruderschaft. Aber in dem Augenblick, wo ich kämpfe, bin ich immer ganz allein. Viele von uns hier im Gottesdienst stehen allein in der Familie, allein im Geschäft, allein in der Nachbarschaft. Wie oft sind Christen ganz allein da und fragen sich, bist du richtig hier? Kann ich wirklich so mich aufs Wort Gottes gründen? Genau das macht den David stark. Dass er nicht von Menschen abhängig ist. Das ist ja die große Gefahr, dass sie sagen, ich muss zuerst mal meinen Pfarrer fragen. Sie müssen sich an Gott binden. An Gottes Wort müssen sie sich binden. Dann sind sie unüberwindlich. Dann sind sie stark. Es gibt so viel modische Zeitströmung. Es gibt so viel Aktuelles, was gerade als das Normale und Übliche bezeichnet wird. Ach, dieser David kümmert sich doch nicht drum. Er ist ja gerade der Außenseiter. Seine Brüder, die retzen ihn noch. Wer ältere Geschwister hat, kennt das ja, wie die manchmal überheblich reden. Wer bist du denn? Ich kenne deines Herzens Bosheit. Geschwister kennen einander durch und durch. Und das muss sich der David anhören. Ich finde toll, dass er nicht aufbraust. Ich hätte den Bruder einen geschmiert. Aber der David war voll des Heiligen Geistes. Das unterscheidet ihn von mir. Er lässt sich das sagen, weil er weiß, das stimmt ja. Seines Herzens Bosheit kennt David auch als erfahrener Mann, als er schon König war. Ich finde es so schlimm, wenn Christen ihres Herzens Bosheit nicht mehr kennen. Es gibt heute Christenversammlungen, wo man bloß noch begeistert davon redet, wie man seit einem halben Jahr nicht mehr gesündigt hat. Es ist gut, wenn wir bis in unsere Sterbestunde unseres Herzens Bosheit noch wissen. Vielleicht brauchen wir manchmal auch die anderen, die uns darauf hinstoßen. Ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Du bist ja nur vermessen, sagt der ältere Bruder Eliab. Du bist ein Angeber. Geh weg, du willst bloß zugucken. Und der David kann nur sagen, man darf doch noch fragen. Aber bei Brüdern darf man nichts fragen. Ich habe noch liebe Brüder gehabt. Ich hatte 5 über mir, aber die waren alle nett. Auf die treffe ich. Ich rede von ihren Brüdern. Und dieser David erträgt das in einer großen Geduld. Erträgt er das. Er braucht doch nicht den Ruf. Er braucht doch nicht den Ruhm. Er braucht doch nicht das Wort der anderen. Sondern er braucht Gott, der ihn stark macht. Und das ist so groß. Er hält doch nicht viel von dem, was die anderen reden. Wie komme ich bei den anderen raus? Wie empfinden die anderen das? Was sagen die anderen? Schaffst du das oder schaffst du das nicht? Hauptsache, Gott steht hinter ihm. Das müssen sie wissen. Für ihr Leben in allen Dingen steht Gott hinter mir. Vorher dürfen sie nicht hinein in den Streit. Sie müssen wissen, geht Gott mit. Da versuchen die treuen Ratgeber ja noch dem David eine Hilfe zu geben. Und sagt, dann zieh wenigstens auch noch die Rüstung des Saul an. Das ist der Einzige, der eine eherne Rüstung hat, damit du wenigstens so ein bisschen gleichziehen kannst mit dem Goliath. Das ist das Dumme. Den Fehler machen wir immer. Dass wir meinen, wir müssen doch nachhelfen. Und dann zieht er sich die schwere Rüstung des Saul an. Der David, damit er besser in den Kampf gehen kann. Und das geht nun wirklich schief. Das schleift alles auf dem Boden. Und er kann den Arm nicht mehr heben. Das ist ja viel zu schwer. Wie viele Christen versuchen, in die Rüstung eines anderen zu schlüpfen? Da kommen sie und sagen, haben Sie mir nicht ein geschicktes Buch? Haben Sie mir nicht irgendwas? Sagen Sie es mit Ihren Worten. Es ist viel besser, als wenn Sie 6 Kassetten verschenken. Verstehen Sie? Sagen Sie es mit Ihren Worten. So schlicht, wie Sie es machen. Schreiben Sie es. So wie ich predige mit allen unvollkommenen grammatikalischen Sätzen. Ich kann es nur so, wie es der Herr mir gegeben hat. Machen Sie es, wie es der Herr Ihnen gegeben hat. Ich kann es nicht so schön wie Helmut Thielige machen. Aber wir wollen auch nicht in der Rüstung eines Fremden einherschreiten, sondern wir müssen es doch tun, wie es der Herr uns gibt. David kann nicht wie Saul kämpfen. Und ein Ungelehrter kann nicht in den gescheiten Worten eines Universitätsprofessors reden. Und man kann einfach nicht dauernd sich in eine fremde Rüstung hineinzwängen und andere nachäffen. In manchen Versammlungen habe ich den Eindruck, die reden alle nur so pathetisch, weil sie irgendeinen gesegneten Evangelisten nachäffen wollen und meinen, der Klang der Stimme sei es gewesen, an dem der Heilige Geist erkennbar werde. Der David sagt, weg mit dem ganzen Zeug, ich gehe wie ich bin. Natürlich, natürlich. Ich freue mich über alle Schulungsformen, die man hat für Christen, einen zum evangelistischen Dienst zu schulen. Aber passen Sie bitte auf, dass Sie natürlich bleiben am Ende. Ganz natürlich, dass Sie nicht so wie ein Prediger einer Sekte Ihre Sachen runterrattern. Sagen Sie das, was Sie selbst erlebt haben. Und wenn es ganz kleine Sachen sind, erzählen Sie, wie Sie glauben, wie Ihnen Jesus zur wichtigsten Sache ihres Lebens geworden ist. Das ist das, was wir schulden. In der Rüstung können wir einhergehen. Es gibt so viel Christen, die in fremden Rüstungen daherschleichen und sich kaum mehr rühren können. Da ist eins zu dem anderen Saul, zu dem von Tarsus, der Ananias geschickt worden. Der hatte auch Angst. Das kann ich nicht. Gott hat gesagt, ich gehe mit. Es ist für alle unsere Dienste das Wichtigste, dass Gott sich an den schlichten Dienst derer bindet, die ihm vertrauen. Sie können es bei Gideon sehen, wie Gott sagt, ich will nicht die Zehntausende, ich will die Paar haben, die ihm vertrauen. Und die Sache Gottes in unserer Welt wird immer von den Paar getragen, die Gott ganz vertrauen. Nicht die Macht auf ihrer Seite haben. Warten Sie nicht, bis 6 andere mit Ihnen gehen. Gehen Sie. Treten Sie mutig ein. Ich wünsche mir, dass Sie in Ihrem Stuttgart drin bekennen, mitten im Alltag, an konkreten Dingen Ihren Gott bekennen. Ihm treu dienen, in Ihrem Beruf, in Ihrer Familie, an dem Platz, in dem Sie stehen. Und dort kann Gott große Dinge durch Sie wirken. Sie es natürlich tun. Im Glauben. Stark ist David. Sehr, sehr stark, weil Gott mit ihm ist. Er kann sagen, ich komme zu dir, Goliath, im Namen Gottes. Auf die Rechnung Gottes läuft das jetzt alles. Das wird alles bei ihm aufgeschrieben. Wir leben viel zu viel von unserem Leben auf eigene Rechnung. Und das geht nachher nicht gut. Unsere Geldgeschäfte auf die Rechnung Gottes. Unsere Urlaubsgeschichten für Gott, mit ihm gelebt. Sonntag und Werktag für Gott gelebt. Was denken sie, was sie wirken können? Und sie können ruhig sein. Sie können ruhig sein, dass das zur Ehre Gottes dient. Noch ein letztes, was ich sagen will. David macht keine großen Sprüche. Goliath macht große Sprüche. Ich habe gemeint, das wäre erst im 20. Jahrhundert so, dass die großen Sprüche laufen. Was werden heute Sprüche gemacht? Man kann sich ja kaum noch zurechtfinden. Was ist Propaganda in den Tagesmeldungen? Was ist denn wirklich dran? Was meinen denn die Leute? Und da wird viel gesprochen und getönt über Flugblätter und über Erklärungen und an die Hauswände gesprüht. Alle machen große Worte von der Erneuerung der Welt. Wir müssen ja langsam eine schöne Welt haben, wenn das sich alles erfüllen würde. Der David hat gar keine großen Propagandasprüche gemacht. Christen sollten sehr zurückhaltend sein mit Worten. Auch wenn die Welt das in die Schlagzeilen aufnimmt, was wir sprechen. David hat nur ein Bekenntnis abgelegt. Ich komme zu dir im Namen Gottes. Du kannst sagen, was du willst, ich stehe unterm Schutz Gottes. Ganz ähnlich war es ja beim Daniel, den wir mal verfolgt haben. Der Daniel, der sagt, auch wenn Gott mir nicht beisteht, sollst du wissen, dass ich dich nicht anbete und dein Götzenbild auch nicht. Das ist ein Bekenntnis. Christen sagen gar nicht viel. Vielleicht haben sie immer gemeint, sie müssten ihren Arbeitskollegen eine Predigt halten. Oh, die armen Arbeitskollegen. Sie sollen ein Bekenntnis sagen. Ich stehe in meines Herrn Hand. Das sollen sie sagen. Ich lebe mit Jesus. Und er lässt mich nicht los. Das sollen sie sagen. Und der Goliath mit seiner großen Klappe liegt nachher tot da. Sie sagen, das war ja ganz klar. Nein, das ist nicht klar. Menschlich, völlig undenkbar. David hat gar keine Möglichkeit gesehen. Nicht, dass sie meinen, der hätte das so gezielt. Gott hat Mittel und Wege, wo er die Seinen wunderbar bewahrt. Und wo er uns Taten tun lässt, dass wir die Welt verändern. Auch Christen, auch heute. Aber es sind nie Taten, die mit großem Geschwätz eingeleitet wurden, sondern Taten, die getan wurden, im Gehorsam, schlicht. Das war dem David immer wichtig, dass Glauben und Leben zusammenstimmt. Wenn Sie einmal die Psalmen Davids entlang gehen, er hat nie große Propagandaerklärungen abgegeben, aber schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Herr, lass mich ganz in deinem Befehl drinstehen. Das hat ihm Kummer gemacht, dass er auch als erfahrener Glaubender noch vielmals von Gott gewichen war. Und seine Sorge war, ich will nur ganz bei Gott stehen und ihm gehorsam sein. Und darum hat er auch die Demütigungen ertragen, die ihm widerfahren sind. Nicht nur die Demütigungen seiner Brüder, sondern am Ende auch die Demütigung Sauls. Als er zurückkommt von der Schlacht, ich habe es ihn nicht mehr gelesen, und so Saul kommt, man meint, jetzt kommt das ja, was Saul versprochen hat, dass er ihn ehrt und dass er ihn krönt. Und dass er ihm all das gibt, was er versprochen hat. Was sagt Saul? Wer ist denn dieser Boy? Wer ist denn dieses Kind? Da haben die Theologen mal wieder ein Meisterstück geliefert an dieser Stelle. Da gibt es eine ganze Reihe Theologen, die sagen, da sieht man typisch, dass die Berichte ungereimt zusammengeleimt sind. Das ist ja ganz verschieden. Saul weiß gar nichts von David, dass der den Goliath getötet hat. Oh, Theologen, Unsinn. Natürlich weiß das Saul, sondern er ist doch der, der von Gott verlassen ist. Das ist der überhebliche Mensch, wie er zu allen Zeiten war, wenn er Gott nicht vertraut. Und er lässt den David spüren, das ist doch nur ein Kind. Er erträgt es ja später nicht. Sie wissen doch, wie empfindlich er war, als Israel David zujauchzte und sagte, David hat 10.000 erschlagen. David ist der Retter Israels. Da hat sich der Neid geregt im Herzen Sauls. Das ist Demütigung. Und was tut David? Nichts. Er war natürlich dem Saul bekannt. Er hat doch schon dort die Gitarre geschlagen am Königshof. Es ist die hinterhältige Demütigung dessen, der einst einmal von Gott ausersehen war, Großes zu wirken für Israel. Und der dann verworfen wurde. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen uns mitfreuen, wenn Gott andere gebraucht. Ich freue mich in unseren Tagen, wie Gott auch da, wo viel Versagen ist, auch unter uns Pfarrern, wo wir unser Hirtenamt gar nicht mehr wahrnehmen können und wahrnehmen, wo so viele irrgehen, dass Gott seine Davids hat, junge Leute. Ich denke, er braucht auch noch ein paar Ältere dazu und er will sie haben, diesen Dienst. Er will sie teilnehmen lassen, wenn er auch in unseren Tagen noch einmal Großes tut zu diesem Dienst. Ruft sie daher, er will sie befestigen. Nicht nur unsere Konfirmanden. Er will sie festmachen, die Furcht weglegen, stark werden und dann ganz klar diesen Weg gehen mit Gott. Um Großes zu wirken, Gott will ihnen die Türe öffnen, dass auch sie in dem Leben, das er ihnen noch gibt in dieser Welt, Großes für ihn wirken können. Amen. Wir singen noch 297, Vers 6, 7 und 8. Jesus Christus, das ist so gut, dass du uns auch unsere Ohnmacht und Schwäche zeigst. Wir wollen uns nicht hineinschaukeln lassen in eine Selbstanbetung und eine Vermessenheit. Wir wollen immer wissen, wie angefochten, versuchlich und schwach wir sind. Aber wir wollen dir trauen. Wir wollen wissen, dass du nahe bist. Du kannst uns bewahren in all den Aufgaben, in denen wir stehen. Und wir wollen uns nicht anpassen an die Mächte dieser Welt. Wir wollen nicht paktieren mit dem Bösen. Wir wollen keine faulen Kompromisse machen mit dem Teufel. Wir wollen unserem Leben klare Wege gehen und dir allein folgen. Hilf uns dazu, dass wir das dann auch sagen können, so von uns, dass das deine Sache ist. Auch all die alltäglichen Dinge, in denen wir stehen. Gebrauche uns zum Segen, ja auch dazu, dass wir eintreten können für deine Rechte, für deine Pläne, für dein Reich, überall dort, wo wir hinkommen, dass dort dein Feld ist und dass wir in dieser Welt, im Teufel, das Land streitig machen. Herr, du weißt auch, wie manche von uns in ganz gefährliche Kämpfe verstrickt sind, wie manche selbst angefochten sind in ihrem eigenen Glauben. Mach du jeden von uns fest, und gewiss durch dein Wort. Wir wollen dich auch bitten für unsere Konfirmanden, dass dieser Tag das alles nicht erdrückt, was du ihnen heute sagen wolltest. Dass sie deinen Ruf hören und du in ihrem Leben wirken kannst, so dass ihr Leben etwas wird für dein Reich und für deine Sache. Wir wollen dich jetzt auch bitten für alle, die müde und verzagt sind, für die Kranken, für die Leidenden, für unsere ganze Stadt, für unser Volk. für die ganze Welt in ihrem Unfrieden. Du weißt, wie ein Suchen ist, wie viel Angst ist auch bei denen, die hungern, die bedroht sind in den Kriegen dieser Welt. Gib doch uns Weisheit, was wir tun können, in deinem Namen. Und gib denen, die in deinem Namen schon mitten in den Notgebieten arbeiten, Vollmacht, dass sie Zeichen deiner Liebe aufrichten können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben nicht viel bekannt zu geben. Wir haben den neuen Gemeindebrief. Wer nicht in unserer Gemeinde wohnt, soll ihn mitnehmen. Der liegt hinten aus. Ja, sitzen Sie hin. Dürfen Sie. Hinten liegt er aus. Wenn Sie ihn mitnehmen, ich darf so die Gemeindehelfer, wenn Sie den mitnehmen können. Wir sind immer froh, wer auch von auswärts da ist und einmal einen Dienst tun will. Wir haben eine Reihe von Bezirken, die unbesetzt sind. Wenn Sie hier uns helfen, nur mit dem Brief zu grüßen und hier einzuladen. Vielleicht fällt es denen, die von auswärts als Gäste unter uns sind, hier sogar leichter als in ihrer Nachbarschaft. Aber tun Sie was. Wir wollen Ihre Mitarbeit haben. Dann werden Sie bald auch hier viele Freunde haben. Das ist der Gemeindebrief. Heute Nachmittag um 14:30 Uhr ist das Jahresfest des Blauen Kreuzes im großen Saal unseres Gemeindehauses. Das ist die Arbeit unter den Suchtgefährdeten. Es ist ganz wichtig, was es heißt, zu kämpfen. Dann wissen Sie, wo der Goliath heute auch seine Rüstung anzieht. Am nächsten Sonntag haben wir auch ein Jahresfest des Schwarzen Kreuzes. Das ist nochmal was anderes als das Rote Kreuz. Schwarze Kreuz sind die Inhaftierten im Gefängnis. Im Fünfstern von Bruchsal, die Lebenslänglichen, in Stammheim. Das sind Christen, die die Botschaft bringen wollen, dass Jesus Herzen verändern kann. 1925 gegründet von einem Gerichtspräsidenten in Celle, dem das ein Anliegen war. Und da freuen wir uns. Nächsten Sonntag ist im zweiten Gottesdienst feierlicher Festgottesdienst des Schwarzen Kreuzes mit Chören. Und da wird es dann ein richtig ausgefüllter Gottesdienst mit 4 Liedern. Aber das ist ja auch schön. Und Pfarrer Kurmann wird diesen zweiten Gottesdienst halten. Das ist der Seelsorger am Gefängnis in Stammheim. Und jetzt noch zum Opfer. Wir hatten die Freude, im ersten Gottesdienst bei der Konfirmation war der Direktor der Liebenzeller Mission da. Und wie ich das hörte, haben wir schnell umgestellt und haben das Opfer für die Liebenzeller Mission gegeben. Wir haben ja schon am letzten Sonntag das gegeben. Die haben eine ganz große Arbeit, über 150 Missionare ausgesandt. Das brauchen Sie nie denken bei uns. Sie wüssten nicht, wo das hingeht. Sie können da selbst Verbindung aufnehmen. Ich habe das ja einmal in Chantikut hier gesehen, in einer dieser Kliniken, die Liebenzeller Mission dort unterhält, wo die 2 Schwestern, eine stammt aus Stuttgart, in einem Meer von Dreck und Elend arbeiten. Solche Kindergestalten habe ich noch nie gesehen. Diese dürren Knochen. Und wo sie von morgens früh bis abends spät ein Dienst der Liebe tun, Wort und Tat zusammengehört. Diese Arbeit ist wichtig, von uns mitgetragen zu werden. Ich will Sie auch schon einladen zu diesem Pfingstmissionsfest in Liebenzell an Pfingstsonntag und zum Gemeinschaftstag am Pfingstmontag. Das ist ein großes Erlebnis. Und wir machen ja noch nach Pfingsten auch einen Ausflug, wo wir das Museum in Bad Liebenzell sehen. Es gehört alles mit unserem Opfer zusammen. Heute Abend haben wir um 17:30 Uhr einen Abendmahlsgottesdienst. Er dauert nicht lange. Wir geben Brot und Kirche durch die Reihen. Mit den Konfirmanden, dort ist es nicht wie beim Gottesdienst heute Morgen, dort dürfen gerne Gäste der Gemeinde dabei sein. Besonders auch die, die gerne den Zuspruch und die Stärkung des Abendmahls brauchen und haben. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Oh.